Sie hören Business Lounge, den Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Mit Wolfgang Schulz, Vertriebsleiter Flottenkunden bei BMW.
Hallo und herzlich willkommen in der BMW Business Lounge. Mein Name ist Wolfgang Schulz und heute wird es sehr, sehr sportlich. Bei mir im Studio sitzt Bobfahrer Francesco Friedrich, Rekordweltmeister und vielfacher Olympiasieger. Heute geht es vordergründig um die Frage, wie schnell ist man im Eiskanal? Es geht primär heute um das Thema Teamgeist, maximale Konzentration und mentale Stärke. Hallo Herr Friedrich, schön, Sie heute hier als Gast begrüßen zu dürfen.
Hallo, guten Tag. Schön, heute mal hier zu sein bei BMW. Es freut mich wieder mal sehr. Und ja, lassen Sie uns ein paar schöne Worte wechseln und alle teilhaben.
Genau, klasse. Herr Friedrich, Bobsport ist ja nichts, was man im gewöhnlichen Sportverein macht oder auch in der Schule. Für uns, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wäre es interessant, wie sind Sie denn zum Bobfahren gekommen?
Also das ist so, vor allem mein Bruder und ich, wir haben zusammen Leichtathletik gemacht. Der war ein paar Jahre älter wie ich und der ist 1,77 Meter groß und war Hürdenläufer. Im Jugendalter war die Hürde noch einen Meter hoch. Da ist er noch richtig gut zur Rande gekommen, war immer bei den deutschen Meisterschaften mit richtig gut dabei. Aber als er dann ins Männeralter gewechselt ist, wurde die Hürde nochmal 8 Zentimeter höher geschraubt. Und damit passte dann mit der Körpergröße und so weiter der Rhythmus nicht ganz. Und wie der Zufall es so wollte, war bei uns hier in der Heimatstadt in Pirna beim Stadtfest so eine mobile Anschubstrecke als Gaudi-Event. Dort hat er sich wiederum richtig gut angestellt. Daraus wurde ein Probetraining in Altenberg. Daraus wurde die Entscheidung, zum Bobsport zu wechseln, ins Internat in Altenberg, Schule dort zu machen. Und bei mir war es so, ich war Mehrkämpfer und bin 2 Jahre später, als ich alt genug war, weil damals war es so, dass man zwischen 15 und 16 erst oder eigentlich erst mit 16 anfangen durfte, mit Erlaubnis der Eltern. Und somit bin ich dann 2 Jahre später hinterhergefolgt, habe mit 15 die ersten Anschieberfahrten mitgemacht und bin mit 16 selber an die Lenkseile gestiegen.
Ah, interessant, interessant. Das heißt, Sie sind eigentlich ein absoluter Allrounder im Sport und sind dann so zum Eissport gekommen oder zum Bobfahren. Wie wichtig ist denn das, Herr Friedrich, ein Eiskanal von Altenberg bei Ihnen in Pirma eigentlich in Ihrer Heimat vor der Haustür zu haben? Oder anders gefragt, gibt es auch Weltklasse-Athleten, die aus Bereichen kommen, dass man Deutschland, Süddeutschland, wo es keine Bobbahnen gibt?
Also es ist so, es ist natürlich ein Vorteil, wenn man das hier hat, vor allem für die Heimatnähe. Man sieht natürlich seine Familien, seine Eltern, was auch immer, viel öfter. Aber im Normalfall ist es so im Wintersport, vor allem bei uns in Deutschland, dass man wahrscheinlich, wenn man das Potenzial und die Lust und das durchziehen will, dass man dann wahrscheinlich in ein Internat geht und wirklich vor Ort an der Sportstätte trainiert, dass man so viel wie es geht, Sport dort vor Ort machen kann, wenig Zeit verschwendet, wenig hin und her fährt. Ähnlich ist es ja im Fußball. Die Vereine haben ja nun alle auch Sportinternate und in allen Sportarten ist es so, wenn man wirklich oben ankommen will, dann muss man sich höchstwahrscheinlich damit auseinandersetzen, dass man so nah wie möglich vor Ort sein muss. Ja, und das hat damals stattgefunden und wie gesagt, es gibt natürlich auch Ausländer wie die Belgier oder sowas, die haben keine Bobbahn direkt vor Ort oder die Holländer, aber die fahren dann halt im Winter, das ist bei uns der Vorteil, die Bahnen sind, sage ich mal, nur im Winter vereist. Ja. Somit fahren die dann im Winter, gibt es Trainingswochen, die angeboten werden und dann reisen die dort an und dann sind die eine Woche an der Bahn und haben zum Schluss gar nicht so viel weniger Training wie wir, auch wenn wir die Heimbahn direkt vor der Tür haben, weil man muss sich vorstellen, diese Bahn ist eigentlich im Winter nonstop ausgebucht. Da gibt es 6-jährige Rodler, da gibt es 8-jährige Rodler, da gibt es 12-jährige Roder, da gibt es Skeleton, da gibt es Skeleton-Erwachsene, da gibt es Bobs, da gibt es Herren-Bobs, da gibt es Monobobs, da gibt es alles Mögliche und alles muss irgendwie in diesen straffen Zeitplan, dass die Bahn so effizient und so oft wie es geht ausgenutzt wird, damit wir nicht unendlich viele Energiereserven, die wir haben, verschwenden. Also wirklich, der Zeitplan ist eng getaktet und die Bahn ist bis auf die letzte Minute den ganzen Winter ausgenutzt.
Wenn Sie, Herr Friedrich, jetzt wirklich als Top-Athlet dann auf die Bahn gehen zum Trainieren, wird die dann nochmal vorab speziell präpariert oder wie läuft so ein Training ab?
Also das ist so, dass natürlich so oft wie es geht versucht wird zu präparieren, natürlich nicht bei Anfängern oder bei kleinen Kindern, die fahren dann erstmal, sag ich mal, mit schlechteren Bahnbedingungen und dann gibt der Trainer so ein bisschen an die Bahnleute vor, die Jungs oder die Mädels sind schon richtig gut. Wir können, sage ich mal, ein bisschen mehr Wasser drauf machen und dann wird die Bahn schneller. Und natürlich hängt das auch von den äußeren Witterungsbedingungen ab. Also es gibt natürlich Witterungsbedingungen, wenn die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch wird, dann fängt die Bahn an zu bereifen, vor allem auch, wenn es Temperaturen über 0 Grad hat. Das heißt, dann wird die Bahn automatisch von Sekunde zu Sekunde eigentlich langsamer. Aber natürlich ist es so, dass wir vielleicht die erste Einheit im Jahr, sage ich mal, bei gebremstem Eis fahren und dann natürlich versuchen, bei so schnellem Eis wie möglich, sage ich mal, unsere Tests, unsere Trainings, unsere Wettkämpfe zu absolvieren. Also für uns ist natürlich, je schneller, desto besser. Und komischerweise ist es auch so, je schneller und glatter das Eis ist, desto besser lässt sich es eigentlich fahren.
Okay, verstehe. Sie sind ja absoluter Seriensieger und extrem präsent auch in Presse und Medien. Sowas kommt ja nicht auch über Nacht. Wie hat sich denn so Ihre Laufbahn entwickelt, um auf so ein Niveau zu kommen?
Ja, das hat sich einfach wirklich von Zeit zu Zeit entwickelt. Man war Nachwuchsfahrer, man ist am Anfang nur ein paar Lehrgänge gefahren und hat versucht, so viele Bobfahrten wie möglich zu sammeln. Dann ging es so, dass man irgendwann bei der Deutschen Meisterschaft ein bisschen besser war, dass dann natürlich auch hier und da mal eine Zeitung nach einem Interview gefragt hat. Und dann ist man irgendwann in den Europacup reingerutscht, Juniorenweltmeister geworden und durch den Juniorenweltmeister hat man wieder besseres Material. Also das ist immer so ein Kreislauf. Wenn man besser wird, bekommt man auch wieder besseres Material, bekommt vielleicht wieder mehr und bessere Sponsoren und muss sich natürlich selber auch immer wieder motivieren, bei dem Athletiktraining immer wieder dran zu bleiben. Und das ist einfach so ein Kreislauf, so eine Spirale, die sich, sage ich mal, bis in das hohe Niveau ganz nach oben immer mehr steigert. Und man muss natürlich, um oben zu sein, um da oben zu bleiben, in allen Bereichen sich einfach immer wieder verbessern. Und verbessern tut man sich meistens, wenn man aus Fehlern lernt oder wenn man überhaupt erstmal die Fehler macht. Also ich glaube, ganz entscheidend ist auch, dass man ganz oft ins Fettnäpfchen tritt und dass man aber auch den Sprung da heraus wieder schafft und diesen Fehler vor allem nicht wieder wiederholt. Also das ist das Entscheidendste, glaube ich, einfach Fehler abschalten und versuchen, nie wieder zu machen.
Sehr, sehr interessantes Mindset, wo wir danach auch noch ein bisschen über Business reden können, wo es ja auch sehr viele Parallelen ja auch gibt. Der Bordsport ist ja Highspeed, wahnsinnig schnell und in 1-2 Minuten ist es vorbei. Wie kann man sowas trainieren, dann so auf den Punkt genau fit und fokussiert zu sein und wie wichtig ist da auch die mentale Stärke?
Ganz genau, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, vor allem, weil es bei uns um genau 4 Läufe pro Disziplin, also genau um 2 Wochenenden eigentlich geht, wo es wirklich heiß hergeht. Das sind zum einen die Weltmeisterschaften oder dann halt alle 4 Jahre die Olympischen Spiele, die anstatt der Weltmeisterschaften in dem Jahr sind. Ja, und genau davon hängt von uns ganz viel ab, hängt von uns Prämien ab, hängt von uns die Entscheidung, bin ich Deutschland 1 im nächsten Jahr, 2 oder 3? Also es hängt wirklich wahnsinnig viel davon ab. So ist es so, dass ich mich sehr fokussieren muss in diesen Wochen. Das heißt, ich habe über die Jahre, sage ich mal, auch viele Erfahrungen gesammelt, wie ich das mache. Wie nehme ich meine Zusatzernährung, damit ich in der Woche besser schlafe? Dann ist so ein Thema blaues Licht. Also in dieser Woche versuche ich vor allem nach dem Abendessen nicht mehr Fernsehen zu schauen, so wenig wie es geht aufs Handy. Das heißt, in so einer Woche mache ich dann eigentlich so, dass ich das Abendessen gehe, dann versuche ich meine Physiotherapie und dann versuche ich mal wirklich eine Stunde eher ins Bett zu gehen wie sonst. Und wie gesagt, dann legt man mal die Füße hoch, dann versucht man so schnell wie es geht, die Werkstattarbeiten hinter sich zu bringen, dass man wirklich, sage ich mal, 110% ausgeruht ist, wenn man am Wochenende an den Start geht. Und wenn man dann noch weiß, das Material ist super in Schuss für die Bahn, die Kufen sind präpariert, wir sind topfit für den Start. Ich kenne mich mit der Bahn bestens aus, weil das Training richtig gut lief. Also wenn die Punkte dann alle passen und ich auch noch weiß, dass meine Anschieber genauso fit sind wie ich und genauso hellwach und bereit sind für den Wettkampf und dass wir unbedingt gewinnen wollen und den anderen, sage ich mal, in den Hintern treten wollen oder wieder zeigen wollen, dass wir die Besten sind. Also wenn die ganzen Punkte alle stimmen, dann kann ich ganz entspannt und ohne Stress, ohne Aufregung in dieses Rennen gehen und kann einfach das leisten oder zeigen, wozu wir imstande sind. Und das ist, glaube ich, so eine ganz entscheidende, dass man weiß, man hat immer, dadurch, dass ich zum Beispiel dieses blaue Licht weglasse, die Zusatzernährung, das Training anders steuere, genau in der Woche, hat man immer von allen Weltcuprennen so ein paar Prozent Reserve. Das heißt, man testet auch das ganze Jahr das Material und packt dann eigentlich immer erst das Beste, was man hat, zur WM oder zur Olympia wieder raus. Und so hat man immer im Hinterkopf auch so ein paar Reserven, die man sich dann wirklich für die WM lässt und dann fragen sich die anderen wieder, wo kommt denn das schon wieder her? Und das ist halt, und wenn man die gleich im ersten Lauf schockt, dann haben die schon wieder so ein mentales Loch, weil die dachten, oh, dieses Jahr sind wir dran. Und dann haben die schon wieder mental damit zu kämpfen, da irgendwie mitzuhalten. Also es sind wieder ganz viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen, die alle stimmen müssen. Und da muss aber bei mir auch wieder alles stimmen. Also ich muss dann auch wieder alles bestens vorbereitet haben und schon vorher vorbereitet haben, dass ich in der Woche weniger Stress habe und dann geht das genauso, wie wir uns das vorstellen.
Sie haben angesprochen, blaues Licht, Thema Fernsehen oder iPhone, das heißt eigentlich Außenwirkung. Genau. Das heißt künstliches Licht oder was verstehen Sie unter blauem?
Blaues Licht, es gibt in jedem Bildschirm oder in jedem Licht blaue Lichtanteile zum Beispiel. So, und die tun unsere Augen, unser Gehirn anregen dazu, dass man schlechter schläft oder später in die Tiefschlafphase kommt. Und wenn man das, sag ich mal, 2-3 Stunden vor dem Einschlafen reduziert, dann schläft man einfach besser ein, man schläft tiefer und ist nächsten Tag einfach erholter. Das sind so ganz kleine, wie hat man gesagt, vor kurzem war das ja im Trend Mindhacks oder sowas. Ja. Wenn man da hat, jeder so seine eigenen Rhythmen und seine eigenen Systeme. Und ich habe da für mich so 3, 4, 5 Sachen, die ich in den Wochen mache, die mir sonst egal sind, sage ich jetzt mal. Aber für die WM kommt das Handy mal weg, da kommt mal das weg, da nehme ich dort mal lieber die Füße hoch. Und da hat man jeder so seine Geheimnisse oder ich speziell. Ich mache in der Woche ganz viel anders wie sonst.
Mhm. Diese Strategien, die Sie jetzt angesprochen haben und auch Trainings, wenn man sich jetzt anschaut, den Transfer auch in Alltagssituationen, sind es auch Strategien, wo Sie auch heute Manager im Business empfehlen würden? Und wie kann man so Themen, würde ich auch sinnvoll auch transferieren ins Alltagsleben?
Ja, das ist so eine Sache im Alltagsleben. Ich glaube, wenn man Leistungssportler ist, dann versucht man immer alles im Alltagsleben oder überhaupt genauso zu optimieren wie in seinem Sport und versucht immer alles perfekt zu machen oder Sachen nicht zweimal anzufassen. Wenn ich weiß, ich kann das heute sowieso nicht fertig machen, dann mache ich lieber was anderes, was sinnvoller ist, wo ich weiß, das bringe ich fertig und das mache ich fertig, wenn es soweit ist. Weil wenn ich jetzt damit anfange, kann ich das gar nicht final fertig machen und muss wahrscheinlich die Hälfte von den Handgriffen, die ich da eh schon gemacht habe, nochmal machen. Also so gehe ich da auch im Alltag ran. Und natürlich kann man das auch, ja, ins Business transferieren. Ja. Also das sind 1000 kleine Sachen und jeder hat auf seiner Arbeit wahrscheinlich Wochen oder Tage, wo es entscheidender ist. Und wenn man sich da entscheidender darauf vorbereitet oder auch im Gedanken das nochmal vornimmt oder genau weiß oder vorstellt, was man da erreichen will und dass der Körper, der Kopf schon weiß, was passiert, das sind so ganz entscheidende Sachen. Und wenn man sich da auch vorher schon mit auseinandergesetzt hat, dann ist auch diese Frage oder dieses Thema, was dann immer aufkommt, können Sie das schon fassen oder irgendwie? Ich bin immer einer, ich kann das immer eigentlich sofort fassen, weil das ist ja genau das, was ich erreichen wollte. Und das ist ja genau mein Ziel, was ich mir seit Jahren gesetzt habe, was ich einfach genau so erreichen wollte. Und in dem Moment, wo ich das geschafft habe, wird klar mal kurz gefeiert und gejubelt, aber dann ist eigentlich der Haken dahinter und dann geht es schon wieder weiter, weil in 11 Monaten oder in 12 Monaten ist die nächste WM, ist wieder Olympia. Und wenn ich jetzt mich 3 Wochen zu lang darüber freue, dass ich dort gut war oder dass das genauso gepasst hat, dann habe ich schon wieder 3 Wochen verloren für die nächste. Also Leistungssport ist halt einfach auch ein begrenzter Zeitraum. Also man kann natürlich nur 15, 20 Jahre, sage ich mal, das totale Top-Niveau halten. Und wenn ich da zu oft die Füße hochlege oder mich zu oft zurücklehne, dann schaffe ich es einfach nicht, die ganze Zeit, sag ich mal, die 110% abzurufen, die ich gerne da leisten will.
Also das kommt beeindruckend rüber bei Ihnen, dieser Fokus auf das Wesentliche und andere Themen ausschotten. Und wie gesagt haben, auch heute im Management, nur mal Stichwort zu nennen, Big Data. Ich glaube, den meisten fällt es wirklich schwer, diesen Fokus hinzubekommen und die Themen mal außer Acht zu lassen, die eigentlich nicht die Key-Treiber sind und einen voranbringen. Und es ist beeindruckt mich wirklich, wie Sie das schildern. Ja. Wenn wir jetzt so in den Bobsport einsteigen, wenn Sie im Bob sitzen, ja, was achten Sie dann auch im Sitz und wie ist jetzt auch das Zusammenspiel mit Ihren Teamkollegen dann? Egal ob Zweier- oder Vierer-Bob, wenn sie dann im Rennen sind.
Ja, das ist zum Beispiel sehr spannend. Da geht es schon los, bevor man überhaupt auf die Strecke geht. Wir haben so unseren, das ist auch schon wieder so strategische Kriegsführung, sage ich jetzt mal. Gibt da so eine Fernsehfilmserie, die heißt The Purge. Und die haben wir mal irgendwann, wo wir unterwegs waren, geguckt. Und da ist es so, dass 12 Stunden oder ein Tag im Jahr alles erlaubt ist. Und das geht immer mit so einer Sirene los. Wenn die Sirene wieder ertönt, ist vorbei. Und wir haben das mal geguckt, weil wir irgendwo mal mehr Zeit wie üblich hatten. Und es ist auf manchen Bahnen der Welt üblich, dass man sich seinen eigenen Startton wünschen kann. So, und da haben wir dann gesagt, da sind wir auf die Idee gekommen, das wäre doch was. Wenn wir die Sirene machen und wenn die sich irgendwann so eingebürgert hat, dass die anderen wissen, wenn die Sirene kommt, brauchen die eigentlich gar nicht mehr an den Start gehen. Ja. So, jetzt machen wir immer die Sirene. Zwischendurch haben sie versucht, uns das zu verbieten, weil das die angeblich stören würde. Aber zum Glück hat der Weltverband gesagt, das ist völlig in Ordnung. Jeder darf sich sein Lied wünschen. Und es gab dann zwischendurch mal eine Situation, da hat der René Spies neben anderen Trainer gestanden und die wussten nicht genau, so was kommt. Und auf einmal geht die Sirene los und da hat der andere Trainer sich von der Bahn weggedreht, hat den Kopf geschüttelt, Kopf nach unten genommen und ist einmal von der Bahn weggegangen. Da wusste ich schon, oh, da hat wieder was gefruchtet. Das hat genau funktioniert. So und so kleine Details und dann ist es halt so, dass wenn man an den Start geht, geht es schon wieder weiter. Viele schmeißen dann schon relativ zeitig ihre Sachen weg und stehen dann schon nur noch im Rennanzug da. Aber je länger ich da stehe, kühle ich schon wieder aus. Das heißt, bevor wir dran sind, gibt es auch immer so ein Zeitfenster. Da sagen die 60, dann sagen die 30, dann sagen die 10 Sekunden. Dann wird der Bob in die Spur gekippt und dann wird die Ampel auf grün. Wir sind dann so, dass wir bei 30 Sekunden erst unsere Winterjacke ausziehen, bei 10 unsere Hose, haben vorher schon abgeklatscht, dass wirklich, wenn die Ampel auf grün geht, wir direkt durchstarten können. Somit kühlt sich wiederum die Kufe nicht noch sinnlos länger ab, weil wir noch uns abklatschen, ausziehen, was auch immer. Und wir fahren direkt los. Dann ist es auch, wenn es schneit oder schlechte Bedingungen sind, fahren wir natürlich durch weniger Schnee, weil in der Zeit wir schon losgefahren sind. Und dann ist es halt so, Startsignal, da ist es ruhig, da weiß jeder, was er zu tun hat, weil wir das im Sommer die ganze Zeit üben, weil wir im Winter auch bei jedem Start, sage ich jetzt mal, vor allem dieser erste Moment, wenn wir gegen den Start, gegen den Bob drücken und vor allem dann das Einsteigen, so wettkampfnah wie möglich machen. Natürlich schiebt man dann die volle Kanne an, aber der erste Ruck, sage ich mal, und der letzte Ruck zum Einsteigen, die trainieren wir genauso, sodass das wirklich 100% passt und dann sitzen wir eigentlich hoffentlich alle genauso, wie wir müssen. Jeder hat da irgendwo seine wichtige Position. Vor allem ist es im Vierer ganz, ganz entscheidend, dass wir nicht alle bequem zu vier großen Seitentüren einsteigen, wie beim BMW, sondern dort ist es so, dass ich steige ein, setze mich als Erster hin, mache meinen Anschubbügel rein, dann springt der Zweite rein, der hat die Füße genau hinter meinem Sitz, der muss aber seinen Hintern hochhalten, weil der Dritte dann einsteigt und wiederum die Füße unter dem durchschieben muss und der muss wiederum wieder seinen Hintern hochhalten, weil dann der Vierte einsteigt, die Füße unter dem reinschiebt, kann sich hinsetzen und dann kann sich die zweite und dritte Position auch wieder setzen. Je schneller, sinnvoller, smoother, einfacher das geht, desto schneller sitzen die, desto schneller haben die ihre Position und desto weniger aerodynamischen Widerstand habe ich in der Zeit, wo die oben sind. Also wie gesagt, auch das muss ganz entscheidend sein, weil sonst verliere ich wieder 0,1 oder 0,2 km auf dem Weg in die Eisbahn, bevor ich überhaupt gefahren bin. Und deswegen ist das so ein Prozess, das trainieren wir den ganzen Sommer und bei jedem Start im Winter. Und dann kommt eigentlich erst die eigentliche Fahrt. Also bis dahin sind schon 5, 6, 7 Sachen passiert. Und dann habe ich noch zwischen 14 und 18 Kurven vor mir, wo die Jungs so gut es geht ihre Position halten müssen und ich einfach das Gefährt oder den Bob so präzise und mit so wenig, aber so viel wie nötig lenken ins Ziel bringen muss, weil jede Querstellung der Kufe bedeutet wieder mehr Reibung. Es ist so bei uns, die Kufen sind rund, die sind nicht scharf oder spitz oder irgendwas. Das heißt, dadurch, dass sie rund sind, habe ich ganz viel Auflagefläche und auf den Geraden, wo ich keine Gehkräfte habe, kann ich nahezu gar nicht lenken. Das heißt, ich muss in der Kurve bestimmen, wie ich rausfahre, damit ich ohne Querstehen oder ohne gegen die Bande fahren rauskomme. Und da ist halt wieder die Kunst, dass ich Kurven habe, die haben 3G, 4G, 5G. Es gibt Kurven, die sind 6G. Die modernen Bahnen werden nur noch bis maximal 5 gebaut, weil die Schlitten werden ja auch immer schneller. Das heißt, aus den 5 werden irgendwann auch mal 5,2, 5,3. Die Schlitten entwickeln sich auch immer weiter, werden immer schneller. Aber das Thema ist, ich muss in den Kurven lenken. Und wenn ich 6G habe und ich lenke in der Kurve die Kufe quer, dann ist natürlich meine Kufe bei 6G quer und dann drücke ich nie mit 370 oder 630 Kilo ins Eis, sondern mit der 4-, 5-, 6-fachen Kraft. Das heißt, ich muss so viel lenken, wie ich mindestens brauche, darf aber, wenn es geht, keine Millisekunde länger lenken und muss trotzdem so präzise rausfahren, dass ich ohne weitere Korrigierungen auf die Geraden rausfahre und der Bob möglichst gerade und möglichst genau in dem Winkel und genau in der Position, wo ich in die nächste Kurve fahren will, reinfährt. Weil wenn ich dort zum Beispiel mittig oder wir sagen spät auf diese Kurve wiederum fahre, dann ist mein Einfahrtswinkel schon schlecht, dann lehnt sich der Bob schon nicht so an die Kurve an, wie ich das gerne hätte. Und zusätzlich muss ich noch mehr lenken, um wieder in die Position zu kommen, wo ich hin will. Das heißt, ich verliere dort schon wieder durch die Einfahrt und durch das Mehrlenken wieder 1, 2 entscheidende Hundertstel, die mich auf dem Weg nach unten bremsen und die mich immer langsamer machen oder nicht viel schneller wie die anderen. Also wie gesagt, es sind ganz viele Details, die einfach stimmen müssen.
Würde ich diese Insights, Herr Friedrich, die Sie gerade schildern, würde ich mir Ihre tollen Rennen noch intensiver anschauen. Was mir wirklich gut gefallen hat, was Sie angesprochen haben, das Thema auch Musik zum Start, sind Themen, ich muss sagen, wenn Sie so schildern, hochspannend. Ja? Wie auch vor dem Rennen, nach dem Rennen, genau wie Sie gesagt haben, mal dieses auch Positionierung gegenüber den Gegnern ein wichtiger Punkt ist. Ja? Jetzt sind Sie ja sehr erfolgreich in beiden Bob-Bereichen, ob das Zweier-Bob ist oder auch Vierer-Bob. Haben Sie eine persönliche Präferenz, was Sie fahren?
Also es ist so, dass ich früher, weil ich ein sehr startstarker Pilot war, weil ich selber sehr gut anschieben kann, viele kommen aus dem Rodeln und sind dadurch nicht ganz so gut im Anschieben und aber besser im Fahren, weil die schon seitdem die 5 oder 6 sind, mit so einem Gefährt im Eiskanal unterwegs sind. Die waren dann immer Favoriten für den Vierer. Die haben dann immer lieber den Vierer gehabt, weil sie dort nicht so Defizite am Start hatten. Für mich war das ganz lange der Zweier. Aber seitdem wir den Vierer so gut fahrbar gebaut haben und der so gut fährt und seitdem man auch so eine coole Mannschaft ist, freut man sich natürlich mehr, wenn der Vierer gut läuft. Der fährt sich so genial, dass das einfach nur noch mehr Spaß macht. Man hat natürlich auch mehr Geschwindigkeit, man hat mehr Leute mit an Bord. Und das ist natürlich eine umso größere Freude, wenn mehr Teamleute dann im Ziel sich freuen wie im Zweier. Also mittlerweile muss ich gestehen, fahre ich gerne auch den Vierer oder lieber.
Ja, gehen wir nochmal zu dem Thema Teamgeist. Sie haben es ja vorher kurz angesprochen, auch beim Starten, wenn Ihr Team dann auch im Vierer-Bob dann reinsitzt, wie das alles ineinander auch funktionieren muss und jeder aufeinander verlassen muss. Sie können ja jetzt im Bob, wenn Sie fahren, ja auch nicht kommunizieren. Gibt es ja keine Kopfhörer oder wo man Kommunikation durchführen kann. Wie erfolgt da die Abstimmung, wenn Sie dann losfahren?
Also die Abstimmung, sag ich mal, bei uns macht der Teamgeist nicht die Abstimmung während der Fahrt aus, sondern bei uns macht der Teamgeist eher das Ringsherum aus. Mhm. Und auch nicht nur mit dem eigenen Team, sondern wir haben noch tausende Mechaniker, was heißt tausende, wir haben 2, 3 Mechaniker, wir haben viele Trainer, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Ärzte, wir haben Fans an der Bahn, die uns natürlich versuchen mit anzufeuern, wir haben Leute von zu Hause, Familien, die Daumen drücken und das ist ein komplettes Geflecht, wo, sag ich mal, ein internes Team ist und das wird auch wieder immer größer, weil wenn die alle nie mitspielen und nie uns unterstützen oder nie uns anfeuern oder nie uns bejubeln würden, dann wären wir auch wieder nie so motiviert und so, dann hätten wir auch nicht immer den Kopf so frei, weil wir viel mehr Dinge, die wir eh schon tun, noch mehr selber machen müssen, weil wir machen eigentlich fast schon alles selber. Ich habe eigene Autos geleast, wo wir die Bobs reinpacken. Wir haben Material, was wir selber haben. Wir schleifen die Kufen selber. Ich habe eine Firma, mit der ich die Kufen selber baue. Wir bereiten die Schlitten komplett selber vor aufs Wochenende. Also ich mache im Sommer ganz viele Sponsorentermine selber, um die Sponsoren noch einzusammeln. Wir treffen uns zu Trainingslagern und das müssen wir alles selber organisieren. Also jedes Bob-Team ist quasi wie so eine eigene Firma. So, und deswegen ist das ganz entscheidend, dass das vorher schon passt, das Teamgefüge. Und dass auch die Jungs, sag ich mal, zusammenpassen. Weil wenn du einen Quertreiber drin hast, der auch keine Lust hat, Garage zu machen, sondern der nur sein eigenes Zeug macht, das ist halt natürlich in so einer Mannschaft immer schwierig. Und deswegen muss man eigentlich, bildet sich der Teamgeist vorher, man arbeitet alles zusammen ab, wir trainieren zusammen, wir pushen uns im Training zusammen. Je schneller wir natürlich die Garagenarbeiten abgeschlossen haben, desto schneller haben wir natürlich Ruhe und können uns entspannen und auf die Wettkämpfe vorbereiten. Und desto schneller kann natürlich auch mal jeder sein eigenes Ding machen. Das gehört natürlich auch dazu, weil jeder ist unterschiedlich. Und dabei, wenn man sich gut kennt, ist es wiederum bei uns so, wenn ich schief gucke oder irgendeiner der Anschieber, dann wissen eigentlich die anderen schon, was gerade nie so richtig gelaufen ist. Und dann wird das eigentlich sofort korrigiert. Oder wenn mal einer krank ist, dann wird dem natürlich in der Woche alle Arbeit, die es geht, abgenommen, dass der die nächste Woche wieder fit ist. Also wie gesagt, das ist entscheidender, dass man so das Teamgefüge kreiert und dass man an diesem Startbalken steht und sich sicher ist, ich reiße mir genauso den Hintern für den neben mir auf, wie der für mich. Und das ist einfach das, was das Team ausmacht. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, man bereitet sich zusammen vor, man will dieses Ziel gemeinsam erreichen. Und das ist eigentlich das Wichtigere, wie funktioniert die Kommunikation im Bob, weil da gibt es eigentlich keine Kommunikation. Es ist so laut in dem Bob und da ist alles getan. Bis dahin haben wir allen möglichen Teamgeist, bis wir alle einsteigen, reingebracht. Und dann müssen die einfach mal, sag ich mal, dieses Gefühl mir geben, dass ich diesen Schlitten sicher und so gut und so schnell und so fein und sauber wie möglich für uns gemeinsam alle runterfahre. Also die müssen mir dann natürlich auch, sag ich mal, dieses Vertrauen schenken und geben. Dann kann ich mich auch entspannter an die Lenkseile setzen und entspannter den Schlitten runterfahren.
Um so einen tollen Team-Spirit zu bekommen, der, wie Sie ja gerade schön geschildert haben, auch maßgeblich für den Erfolg notwendig ist, machen Sie da auch spezielle Teambildungssessions mit dem Team und wie würden die aussehen?
Ach, ganz verschieden. Da macht man auch mal Blödsinn zusammen. Da gibt es immer Ärger zusammen, weil man es über die Stränge gemacht hat mit dem Blödsinn. Da geht man auch mal zusammen feiern. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel eine Chance in Lake Placid, da ist New York nur 5 Stunden weg. Und da haben wir dort mal ein Bahntraining weggelassen und waren dafür mal 2 Tage in New York und haben uns mal 2 Tage New York angeguckt. Wir sind seit 12 Jahren auf dieser Bahn und haben es nie einmal geschafft, dort diese 4-5 Stunden mit dem Auto nach New York zu fahren. Und da haben wir einfach mal, weil eine Trainingswoche zwischendurch war, haben wir einfach mal die Chance genutzt und haben uns mal dieses Spektakel dort angeguckt. Also dann geht man auch mal eine Runde Quad fahren oder was auch immer oder Jetski, nicht Jetski, sondern Schneemobil in Vancouver Mountain oder sowas. Also wenn es da irgendwo mal eine Möglichkeit gibt, versuchen wir dann schon mal gemeinsam was abseits der Bobbahn zu machen. Weil das ist auch mal, das sind Erlebnisse, die hat man zusammen oder jetzt gerade sind meine Jungs im Champion des Jahres. Das ist auch so eine tolle Veranstaltung der Sporthilfe. Dort ist es so, dass die Besten der Besten, die Medaillen bei WM oder EM gemacht haben, gemeinsam eingeladen werden zu einer Urlaubswoche, wo ganz viele kleine Mini-Events stattfinden. Ich kann dies auch leider nicht mitnehmen, weil unser Sohn ist jetzt in die Schule gekommen und ich wollte ungern ohne Familie fliegen. Also für mich ist, solange ich im Winter 25 Wochen unterwegs bin, will ich nie ohne Familie in den Urlaub fliegen. Das haben die nie verdient, dass ich dann noch eine Woche ohne die wegfliege und deswegen bin ich lieber zu Hause, sehe meine Kinder, schaffe den früh in die Schule und so weiter. Also das ist mir dann doch ein bisschen wichtiger, weil wie gesagt, ich habe nur wenig Zeit oft und da versuche ich die natürlich so optimal wie möglich auch mit meiner Familie zu nutzen.
Technik ist ja auch extrem wichtig. Sie haben es angesprochen, Kufen, ich sag mal, wie man einlenkt und auch das, die Riesen, auch Kräfte, also bis zu 6G war mir auch nicht so bewusst gewesen, dass die da wirken. Da muss man auch große Vertrauen ja haben, auch in die Sicherheit der Technik. Jetzt haben Sie ein Team, die das ja auch vorbereitet und auch checkt. Machen Sie dann auch für sich nochmal einen kurzen Check, wenn das dann losgeht oder ist das dann alles dann fremdgesteuert?
Im Prinzip bekommen wir den Schlitten am Anfang der Saison und die Mechaniker haben halt, wir haben 2 Mechaniker im Winter und die müssen ja für 12 Schlitten sind die zuständig. Das heißt, diese übernehmen eigentlich nur die Endkontrolle, dass die Schlitten überall im Reglement sind, aber die Kontrolle, dass alles passt, dass alles ganz ist, machen wir alles selber. Wir stellen den Schlitten eigentlich so ein, vor allem wenn wir, die mehr Erfahrung haben, natürlich gibt es Frauen, die relativ neu erst drin oder Nachwuchsfahrer, die reinrücken, die bekommen natürlich mehr Support von den Mechanikern. Aber bei uns ist es so, dass wir eigentlich versuchen oder das meiste, sage ich mal, 95% selber machen. Nur wenn wir ein ganz großes Problem haben oder ein grobes Problem, was wirklich, wenn mal ein Laminat beim Bob kaputt ist und das mal laminiert werden muss oder irgendwas repariert werden muss, was wir jetzt nicht ohne weiteres oder ohne mit kleineren Zeitaufwand hinbekommen, dann machen das hauptsächlich die Mechaniker. Aber wir vergewissern uns selber eigentlich, dass die Lenkung vor allem geradeaus stimmt. Das ist kriegsentscheidend, wenn ich nie komplett geradeaus fahre und immer so leicht nach links oder rechts. Dann verliere ich Zeit, dann muss ich die ganze Zeit die Lenkung halten. Das ist ganz kompliziert und schwierig. Und ansonsten gucken wir auch, wir kontrollieren jede Schraube, wir ölen, fetten, säubern das Gerät. Wir machen das alles im Team, sage ich mal, selber. Also wir vergewissern uns selber, dass das alles passt und haben so auch selber die Sicherheit oder das Vertrauen in unser Material.
Ja. Sie haben zu Beginn angesprochen, unseres Podcasts, Fehler und auch so eine Lernkultur, wie man aus Fehlern lernt. Ich glaube, Fehler passieren überall, wenn man irgendwo auch an Limits rangeht, mit Sicherheit auch bei der Beginn der Karriere. Wie gehen Sie mit Fehlern um und wie gehen Sie dann, sagen wir, in diese, sagen wir, Transformations- und Lernphase dann über?
Das ist halt einfach bei mir so, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich alles dran gesetzt, dass ich den nicht nochmal gemacht habe. Dann zum Beispiel, wenn du einen Fehler an der Bahn hast, dann guckt man sich das Video an, dann guckt man sich die Bahn, die anderen Schlitten an oder dann schickt man einen Trainer in die Kurve. Mittlerweile ist es so, die stehen alle mit dem iPad da. So kann man genau mehrere Schlitten filmen gleich, kann das direkt angucken. Früher war das noch mit Kamera, da hat man sich dann abends im Foyer, sage ich mal, getroffen und die Läufe angeguckt von allen. Jetzt ist es so, jetzt gehst du, wenn du ein Problem an irgendeiner Stelle der Bahn hast, gehst du zu dem Trainer und kannst dir das direkt im iPad anschauen. und weiß direkt, wie oder warum ist das so gewesen und wie mache ich es am besten anders oder wie versuche ich es anders zu machen. Man muss, wenn die Fehler passiert sind, die eigentlich relativ schnell abarbeiten, dass man schnell im Kopf wieder davon gelöst ist und dass man relativ schnell wieder umdenken kann und dass man das sehr schnell wieder umsetzen kann. Ich glaube, das ist das Kriegsentscheidende dort. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich direkt damit auseinandersetzt und nicht noch wertvolle Zeit, sage ich mal, ins Lande verstreichen lässt.
Ich würde gerne auch noch auf die Partnerschaft mit BMW eingehen. Sie sind ein sehr, sehr beliebter Markenbotschafter von BMW. Wenn wir mal zurückblicken, 2018, wo ja auch mit oder von BMW ein Mitentwickler Bob auch getestet wurde. Wie waren dort so diese Entwicklungsarbeiten, auch Optimierungen, Thema Aerodynamik, Nutzung von Eiskanal? Wie waren da so Ihre Erfahrungswerte?
Ja, das war wahnsinnig spannend und wir haben da ganz, ganz viel entwickelt. Wir sind da richtig gut vorangekommen. Das Thema bei uns ist halt immer die Zeit. Die Zeit sitzt unter dem Nacken. Der Winter geht nur von November bis Februar. In den Weltcup-Wochen schafft man nicht viel. Und wie gesagt, wir hatten schon wahnsinnig gute Sprünge erreicht mit dem Schlitten, aber der Schlitten war immer noch ganz knapp vor unserem aktuellen Gerät. Und deswegen ist es so, dass wir aufgrund der fehlenden Zeit dort nicht weitermachen konnten. Hätten wir wahrscheinlich gleich einen Viererbob entwickelt, dann wären wir wahrscheinlich viel weiter gekommen und würden jetzt vielleicht noch einen BMW Viererbob fahren. So ist es so, dass wir vor allem auch jetzt den Windkanal von BMW ganz oft nutzen. Also es ist wirklich so, dass es ja bei uns um Hundertstel geht und dass bei uns manchmal so eine Sitzposition 1, 2, 3 oder 4% ausmachen kann. Das heißt, vor allem vor den Großevents treffen wir uns nochmal mit den Bobs im Windkanal in München direkt. Dann werden die da eingerichtet, hingestellt und dann kann man innerhalb von, sage ich mal, einer Stunde 7, 8, 9 Messungen machen, weil der Windkanal fährt hoch, der fährt bis 120 km/h Windgeschwindigkeit ungefähr hoch, 130, sowas in die Richtung. Und dann sieht man innerhalb von wirklich den 3 Minuten direkt nach der Messung ein Ergebnis. Und dann sieht man, aha, jetzt war man 1% schlechter, jetzt war man 1% besser, jetzt war man nur 0,5% schlechter. Und dann kann man direkt, weil indem man einfach nur die Hand mal statt quer längs, sage ich mal, sich festhält oder weiter vorne, weiter hinten, den Fuß hin und her verschiebt, den Helm woanders hin macht, sich anders mit dem Pops hinsetzt, kann man ganz, ganz viele Unterschiede erreichen. Und zwar wird die Haupt-Aerodynamik erstmal mit dem Computer gerechnet, aber die Feinheiten, die Details, die kann man einfach im Windkanal viel, 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 viel schneller erfassen. Und die lassen sich auch ziemlich gut bei uns auf den Eiskanal übertragen, weil im Motorsport ist es ja so, dass nicht nur die Windschlüpfrigkeit entscheidend ist, sondern auch der Anpressdruck. Und bei uns ist es halt wirklich so, die Windschlüpfrigkeit ist entscheidend, weil der Anpressdruck kommt ja von alleine durch die hohen G-Kräfte in der Kurve. Das heißt, wir brauchen den Anpressdruck eigentlich gar nicht, sondern wir müssen nur so effizient und gut es geht, sage ich mal, durch die Luft fahren. Und deswegen ist bei uns der Windkanal wahrscheinlich viel schneller aussagekräftig wie irgendein anderes Tool. Und deswegen ist das spannend, weil wenn wir auch dort nur schaffen, 1% besser zu werden, beispielsweise nur weil wir den Helm anders nehmen oder wie gesagt die Hand, dann schafft man in einem Lauf vielleicht 1, 2, 3 Hundertstel. Wenn man das wiederum hochmultipliziert auf die 4 Läufe, in der bei uns die Weltmeisterschaft oder die Olympiade ausgetragen wird, dann hat man ganz schnell 5 Hundertstel oder 1/10. Also wie gesagt, es kommt auf 1000 kleine Details an und der Windkanal ist ein ganz großer Optimierer von uns und der hilft uns immer wahnsinnig
interessant,
weiter.
Interessant, ja. Herr Friedrich, was mich bei Ihrer Karriere so fasziniert, dass Sie über so einen extrem langen Zeitraum die absolute Weltspitze sind und das Level auch so halten. Was ist das Geheimnis? Vielleicht nicht alle Insights, aber zumindest die Sie jetzt hier auch im Blick machen können für unsere Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen.
Also das Geheimnis ist eigentlich erstmal das, dass ich das Glück habe, dass mein Beruf der Beruf ist, der mir am meisten Spaß bereitet und dass es so vielseitig ist und dass es geht über das Athletiktraining zum Material, zum Fahren, Sponsorentermine, wo man auch Sponsorenverträge und auch in diesem Bereich, sage ich mal, Business selber vorankommt. Man hat ganz viele Baustellen. Ich bereite die Autos, die Fahrzeuge vor. Da muss zum Beispiel in das große Auto muss da ein Gestell rein, dass die Bobs nebeneinander reinpassen, weil die sonst mit den Radkästen würde das nicht passen. Da muss was sein, eine Erhöhung, dass die Schlitten dort reinpassen. Dann entwickle ich die Kufen selber. Also meine Arbeit ist wirklich von A bis Z im Bobsport. Und das ist einfach das, was es so faszinierend macht und dass ich in allen Bereichen eigentlich selber ganz, ganz, ganz viel machen und erreichen kann. Je mehr ich dort reinstecke, desto mehr ja, spiegelt sich auf der Zeitentabelle bei mir aus und das ist einfach das Faszinierende und ich habe einfach Spaß daran. Ich weiß, es ist nur eine begrenzte Zeit, also ich kann jetzt vielleicht nur 3, 4, 5, 6 Jahre auf diesem Niveau machen, dann schafft der Körper das athletisch nicht mehr. Das heißt, ich muss einfach diese Zeit zu 110% ausnutzen, weil diese Zeit kommt einfach nicht wieder. Sag ich mal, in einem normalen Beruf oder in einem anderen Beruf. Ich bin jetzt bei der Bundespolizei und werde dort sicherlich auch bleiben. Ja, und wie gesagt, diese Chance, dass man das machen kann, dass man da unterstützt wird von Bundespolizei, von BMW, von den ganzen Partnern, die kommt nicht wieder und die muss man einfach ausnutzen. Und ich habe einfach Spaß jeden Tag an der Arbeit. Und das ist, sage ich mal, ein Segen, dass man das haben darf, dass man das machen darf, dass man so gefördert wird. Und deswegen gebe ich einfach jeden Tag Gas und stecke mir Ziele und stecke mir, wenn ich die Ziele erreicht habe, neue Ziele. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man einfach den Spaß, die Lust nicht verliert.
Diese Passion und Leidenschaft, die Sie schildern, das kommt klasse rüber. Na Friedrich, die letzte Frage, die ich noch hätte an Sie, wenn Sie jetzt Ihre Karriere und alles mal so durchlaufen und auch teilweise auch Revue passieren lassen, gibt es für Sie so eine Art Quintessenz im Bobsport?
Cool, das ist eine gute Frage. Aber ich denke, die müssen wir uns in 3, 4, 5 Jahren nochmal stellen. Aber die Quintessenz, vielleicht ist es auch so, dass es ging halt einfach auch immer weiter. Also es ist nie so, dass man da irgendwie, man hat immer gedacht, passiert nicht mehr, es geht nicht mehr, man kann nicht mehr schneller fahren. Aber in jedem Bereich, wie auch in der Welt da draußen, kann man immer wieder neue Details wieder sich verbessern, kann man wieder was rausfinden, wieder was verändern. Egal, ob es im Fahren ist, egal, ob es im Athletiktraining ist, egal, ob es im Material ist. Also wenn man gewillt ist, wenn man Spaß daran hat, wenn man Leidenschaft dafür hat, dann kann man immer weiter vorankommen. Und es gibt eigentlich keine Probleme, sondern Probleme sind einfach nur da, um gelöst zu werden.
Also, the sky is the limit, wenn ich das so höre. Also hochinteressant. Ja, das war schon wieder dann für unsere heutige Folge. Herr Friedrich, wirklich besten Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Wirklich Insights von einem wirklich Spitzensportler, Top-Athleten für Sie bekommen. War für mich extrem spannend und zählt auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn Sie eingeschaltet haben und möchten auch die neuen Folgen nicht verpassen, dann bitte abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Herr Friedrich, recht herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr, sehr gern und weiterhin Freude am Fahren. Ich habe es auch jeden Tag.
Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Weitere Infos zum Podcast und zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes und auf bmw.de/businesslounge. Lassen Sie uns gern wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich ganz besonders. Senden Sie Feedback, Ideen oder Wünsche einfach an folgende E-Mail-Adresse: businesslounge@bmw.de.